Schönen guten Tag, mein Name ist Peter Lohmeier. Ich bin Schalke-Fan und ein Fan vom Herrengedeck. Also nicht verpassen, einschalten.
Herrengedeck. Fußballkultur. Mit Musik. Einen wunderschönen guten Abend aus dem Stadion in der Büchse. Mein Name ist Andreas Kulig und mein heutiger Gast, der ist Schriftsteller und Schauspieldramaturg. Zur Spielzeit 2015-16 nahm ihn das Theater Ulm unter Vertrag. International spielt er im zentralen Mittelfeld der DFB-Autoren-Nationalmannschaft, kurz Autonama. Er wurde 1988 in Berlin geboren und seine Laufbahn begann er mit dem Studium der Philosophie und Germanistik an der Humboldt-Universität zu Berlin, ehe ihn der erste Vereinswechsel zu literarischem Schreiben und Kulturjournalismus am Literaturinstitut Hildesheim führte. 2015 erschien auch sein Debütroman Hier bin ich im Drömer Verlag und heute Abend ist der kickende, vielseitige Dramaturg hier im Herrengedeck. Ich freue mich, dass du da bist. Viktor Witte, hallo.
Hallo, schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
Viktor, ich habe es gerade gesagt, du bist in diesem Jahr am Ulmer Theater gelandet. Zur aktuellen Saison?
Genau, zur aktuellen Spielzeit.
Und als Schauspieldramaturg tätig.
Genau.
Mit welchen Stücken bist denn du derzeit beschäftigt?
Also wir hatten gerade am Freitag Premiere mit Quartett von Heiner Müller. Das ist eine Bearbeitung des Romans Gefährliche Liebschaften. Wer den Roman nicht kennt, kennt vielleicht den Film mit John Malkovich, Glenn Close in den Hauptrollen. Ganz grob ist das ein Mann und eine Frau, die eine lange Affäre hatten und jetzt bei Müller darauf zurückblicken und im Grunde so ja frühere Liebschaften, Eroberungen durchspielen. Das heißt, der Clou ist, dass diese zwei Figuren auch andere Figuren spielen und dann genau so diese ganzen Liebschaften nochmal so rekapitulieren. Und wenn ich das noch anschließen kann, am Montag beginnen wir mit Proben für Ab jetzt. Das ist eine Komödie, in der ja das Thema Mensch und Maschine vorkommt. Also es gibt einen Roboter auf der Bühne und das wird, glaube ich, ein großer Spaß.
Wo warst du denn engagiert, bevor du nach Ulm gekommen bist?
Da war ich frei unterwegs, als Schriftsteller. Ich habe 2 Jahre in Berlin gelebt und habe genau noch an dem Roman gearbeitet, beziehungsweise bin dann auf Lesetour gegangen. Und das Theater Ulm ist jetzt mein erster Verein in dem Sinne.
Und wie lange läuft da dein Vertrag? Also welche Laufzeit vom Engagement ist denn vorgesehen?
2 Jahre sind das und in 2 Jahren wechselt ja die Intendanz in Ulm. Und ja, wahrscheinlich, also normalerweise wird die künstlerische Riege dann komplett ausgetauscht. Weiß man immer nicht ganz, aber es gibt sicherlich noch Gespräche dann mit dem neuen Intendanten, wenn der feststeht oder der Intendantin.
Ich habe vorhin versucht, deinen Werdegang mal kurz zu skizzieren. Stimmt das so oder habe ich was Wichtiges vergessen?
Nee, das stimmt. Also genau, Berlin, kurz, ja, Studium klingt sehr seriös. Also da war ich eingeschrieben in Philosophie, Germanistik. Ich habe sogar ein paar Seminare besucht, aber ehrlicherweise habe ich da eher so mich der Stadt hingegeben. Und in Hildesheim war dann, also Hildesheim war für mich ein wichtiger Punkt. Da habe ich dann eben kreatives Schreiben studiert. Das habe ich dann auch ernsthaft betrieben. Und ja,
das klingt auch schon viel ruhiger, Hildesheim, als Berlin.
Hildesheim, ja, die Stadt an sich schon, wobei unter den kreativen Schreibern geht es dann auch etwas unruhiger daher manchmal.
Jetzt habe ich gesagt, dein Debütroman, Hier bin ich, erschien 2015. Wovon handelt der Roman?
Der Roman handelt von einer Clique, also von Abiturienten, die am Rande von Berlin aufwachsen, in einer sehr wohlhabenden kleineren Stadt. Und im Grunde spiele ich dadurch, wie so eine Clique sich selbst zerfleischt. Also es sind alles, also vor allem die Jungs sind sehr an so Statussymbolen orientiert. Sie schauen immer, wer ist der coolere von allen. Und das beginnt dann mit so kleinen Grabenkämpfen, dass sie sich so ein bisschen runterdrücken. Und artet im Verlauf des Romans immer weiter aus.
Du hast netterweise ein Stück vom Roman mitgebracht. Also mitgebracht hast du die ganze CD, aber du hast ein Stück, das jetzt gelesen wird, ausgesucht. Bevor ich das jetzt lange anmoderiere, vielleicht sagst du einfach selber was dazu.
Genau, also wir hören einen kurzen Auszug, wo die Hauptfigur, Leonard Balberg heißt sie, der Ich-Erzähler ist das, mit seinem besten Freund, wenn man ihn so bezeichnen kann, aber er hält ihn für seinen besten Freund, den Benny, zusammen im Fitnessstudio ist und die beiden pumpen da ganz gut, so kann man das sagen.
Und wer liest?
Das liest Max Felder, ist ein deutscher, vor allem Synchronsprecher, hat unter anderem in Harry Potter den Ron synchronisiert und auch bei Twilight war er dabei und jetzt sozusagen in der direkten Folge liest er Leonard Balberg.
Er hat sich also verbessert.
Er hat sich deutlich verbessert.
Wir hören mal rein.
Wir stellen unsere Drinks auf die Ablage hinter der Brustbank. Ein angenehmer Windzug weht durch die gekippten Fenster herein. Und weil die Muskulatur bei der warmen Luft schnell auf Betriebstemperatur kommt, hängen wir nur je 2 20-Kilo-Scheiben von dem Gewicht ab, mit dem der Typ trainiert hat. Ich streife mein Schweißband über das rechte Handgelenk und fahre in meine neuen Weight Gloves. Benny greift die Enden seines Handtuchs und fächert es über die Bank, als stünde er am Strand und wolle sich in die Mittagssonne legen, bevor er später ins Meer springt. Benny fragt, auf wen ich heute Abend gehen werde. Doch statt auf meine Antwort zu warten, zeigt er auf sich. »Linda, as usual«, murmelt er, während er sich hinlegt und »Marie as a petite extra«, als er die richtige Griffbreite für die Langhantel gefunden hat. Ich stelle mich hinter die Brustbank. Bennys Augen verengen sich. Er guckt an mir vorbei zur Decke wie jemand, der gerade etwas entdeckt hat, aber noch nicht genau weiß, was es ist. Er hat nur diese Ahnung, dass es sich um etwas wirklich Wertvolles handelt, und in seinen Augen sieht man, wie die Ahnung allmählich zur Gewissheit wird. »Ist was?«, frage ich. Bennys Blick rutscht von der Decke zu mir. »Nein«, erwidert er, »es ist nichts.« Und dann sagt er, »Go«, und wir heben das Gewicht aus der Ablage. Benny drückt die ersten Wiederholungen sicher. Nach der 5. keucht er, »Hilfe nur, wenn nötig«, bevor er die Langhantel zur Brust hinabführt. Ich weiß nicht, woran er eben gedacht hat. Ich halte meine Hände unter die Hantel, die Benny jetzt sehr langsam wieder nach oben stemmt. Er atmet hörbar aus, aber die Bewegung schafft er allein. Auf halber Höhe schließt er die Augen. Ich frage mich, wie er darauf kommt, Marie und Linda gleichzeitig haben zu können. Ich gehe mit den Händen näher an die Hantel. Sachte lege ich meine Daumen oben auf. Benny drückt mit aller Macht, doch ich erhöhe den Widerstand. Benny wird rot und das Gewicht senkt sich auf seine Brust. Als er die Augen öffnet, nehme ich die Daumen weg. »Schaffst du's?«, frage ich. Warte, bis er ein Kopfschütteln andeutet und ziehe die Hantel nach oben. Benny richtet sich auf. »Er sei schon beim letzten Mal gescheitert«, flucht er, als Paul dabei war. Ich nicke. »Aber danke«, sagt er dann. »Die Hilfestellung war gut.« Das Publikum applaudiert, während wir auf die Wendeltreppe zugehen. In der Wiederholung spielt Federer eine einhändige Rückhand die blanke Sideline entlang, danach wird das Ergebnis gezeigt. Den Auftaktsatz hat er mit 6-1 gewonnen. Und jetzt erinnere ich mich, dass ich das Match doch vor Jahren gesehen habe. Meine Großeltern und meine Tante mit ihren beiden Söhnen und der kleinen Tochter saßen auf der Terrasse, während mein Vater, bei dem ein Drehtag ausgefallen war, am Grill stand. Ich habe im Wohnzimmer gesessen und das Finale geguckt, das erste, das die beiden bei den French Open gespielt haben. Nadal war damals noch nicht so weit. Immer wieder wurde er von Federer ausgekontert. Mein Vater rief, dass die Putenbrust fertig sei und ich nach draußen kommen solle. Ich wollte weiter zusehen, wie sich Nadal mit seinem Power-Tennis die Zähne ausbiss, aber mein Vater ließ mich nicht drinnen essen, weil ein paar Tage zuvor alle Lederflächen in unserem Haus gereinigt worden waren. Kurz darauf höre ich Putenfleisch kauend meiner Großmutter zu, die neben meinem Großvater sitzt, einen Zug von ihrer Zigarette nimmt und erzählt, dass eine Ader in seinem linken Bein verkalkt sei. Die Ärzte würden versuchen, die Ader zu entnehmen, von innen nach außen zu stülpen und an ihren Platz zurückzusetzen. Meine Großmutter ascht in den Aschenbecher, während mein Großvater auf seinen Teller guckt, stumm das Fleisch kaut und einen Schluck von seinem Bier nimmt. Ich erinnere mich, dass meine Mutter irgendetwas sagt, doch ich weiß nicht mehr genau was. Jedenfalls schaut mein Großvater kurz hoch, murmelt, dass das Bein eben weg müsse und wendet sich wieder dem Fleisch auf seinem Teller zu.
Viktor Witte, hier bin ich, gelesen von Max Felder. Viktor, warum gerade diese Auszüge?
Ja, wir sind ja hier in einer Fußballsendung und Fußball kommt nicht in dem Roman vor. Ich habe sozusagen nach was Sportlichem gesucht und das war jetzt quasi die sportlichste Stelle, also wo die Figuren selber Sport betreiben und dann auch über dieses Tennismatch reden. Und so ein bisschen kommt auch das vor, was ich gerade gesagt habe. Also man hat in dieser ersten Szene so einen kleinen subtilen Kampf. Also der Ich-Erzähler drückt ja die Hantel runter und tut aber so, als würde er seinem Freund helfen. Und das ist sehr, ja, sehr sprechend für diese Figuren und für das, was im ganzen Roman dann eben noch viel stärker passiert.
Enthält der Roman autobiografische Züge?
Ja, ich war tatsächlich sehr intensiv im Fitnessstudio, jetzt auch gerade, weil wir diese Szene hier gehört haben, eine Zeit lang mit ein, zwei Freunden damals. Aber grundsätzlich hat es hat ein autobiografisches Fundament. Also es spielt quasi da, wo ich aufgewachsen bin. Die Schule ist jetzt nicht eins zu eins meine Schule, aber es kommt eine Schule vor, da habe ich mir meine immer vorgestellt. Und Ich sag mal so, ich habe Strukturen, die bei diesen Figuren vorkommen, bei mir und bei meinen Freunden damals auch so gesehen, also so eine Form von Konkurrenzverhalten. Ich habe das im Roman dann alles sehr viel weitergetrieben. Also es ist keine 1:1 Biografie, Gott sei Dank, sondern genau, es gibt so ein Fundament, das ich dann sehr zugespitzt habe.
Wie kamst du denn eigentlich generell zum Schreiben?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe eine Zeit lang dachte ich werde Schauspieler, was auch daran liegt, dass mein Vater Schauspieler ist, meine Mutter auch, mein Onkel auch. Also ich komme so ein bisschen aus so einer, oder nicht so ein bisschen, ich komme aus einer Schauspielerfamilie. Da habe ich aber irgendwann dann gemerkt, dass das eigentlich überhaupt nicht mein Ding ist, so auf der Bühne zu stehen und Figuren zu spielen. Und das Schreiben war jetzt keine bewusste Entscheidung. Ich habe irgendwann angefangen, Sachen aufzuschreiben, tatsächlich auch so ganz, ganz plump formuliert, so Partyszenen von unserer Schulzeit, die dann irgendwo sogar in den Roman eingeflossen sind. Und ja, das hat sich dann irgendwie gut angefühlt und damit habe ich mich in Hildesheim beworben und dann ging das so relativ schnell und war, glaube ich, oder hoffe ich, die richtige Entscheidung.
Jetzt haben wir ja gerade über das Fitnessstudio gehört und über Roger Federer, also über Tennis. Kommen wir nochmal auf den Fußball. Welche Rolle spielt denn der Fußball für dich? Also größer gefragt, welche Rolle spielt der Fußball in deinem Leben? Was verbindet dich mit ihm?
Bevor ich Schauspieler werden wollte, wollte ich wie wahrscheinlich sehr viele kleine Jungs Fußballprofi werden. Ich habe spiele immer noch wahnsinnig gern. Ich habe sehr 10 Jahre lang Vereinsfußball gespielt, auch sehr ehrgeizig. Und es ist heute für mich immer noch ein Hobby, ist immer so ein blödes Wort, aber sozusagen das, was ich wahnsinnig gern mache, was auch ein guter Ausgleich zum Schreiben ist, weil man eben nicht alleine irgendwie zu Hause am Schreibtisch sitzt, sondern mit anderen Leuten sich bewegt. Und das ist also sowohl das Spielen als auch das Fußballgucken ist ein großer Teil von meinem Leben, den ich sehr gern mag.
Und du hast es ja trotzdem bis in die Nationalelf geschafft. Du spielst nämlich für die DFB-Autoren-Nationalmannschaft, kurz Autonama. Was ist das für ein Team?
Ja, das ist, genau wie der Name schon sagt, eine Nationalmannschaft, die aus Autoren besteht. Die wird sogar von der DFB-Kulturstiftung getragen. Also es gab irgendwann, haben sich so ein paar Schriftsteller gefunden, die zusammengekickt haben und dann irgendwie die verrückte Idee hatten, dass man da ja irgendwie ein festes Team daraus machen kann. Und das Schöne an der Autoren-Nationalmannschaft ist auch aus meiner Sicht, dass man sich vor allem dadurch qualifiziert, dass man Autor ist und nebenbei auch ein bisschen kicken kann. Und deswegen konnte ich mir sozusagen diesen Traum der Nationalmannschaft dann noch erfüllen.
Das heißt, ich wollte jetzt fragen, wie kamst du zu dem Team? Du wurdest nicht gescoutet. Oder vielleicht wurde dein Buch gescoutet.
Das ist ganz witzig, weil aktuell tatsächlich aus Hildesheim, wo ich studiert habe, einige Spieler da angelangt sind in der Autoren-Nationalmannschaft. Und ich bin über einen tatsächlich damaligen Dozenten in die Nationalmannschaft gekommen. Oder er ist immer noch Dozent und wir sind mittlerweile gut befreundet. Das gab in Hildesheim so eine Zeit lang, war es fast so eine Art Nachwuchs, also auch fußballerisch Nachwuchs, so ein Nachwuchsort. Und genau, wir haben da mal gekickt in Hildesheim und mein Dozent hat mitgespielt und er meinte dann, hey, wenn du mal in Berlin bist oder so, komm doch mal vorbei. Und da bin ich vorbeigekommen und die fanden mich ganz gut.
Wer spielt noch mit? Du hast gerade gesagt, ein paar aus Hildesheim. Kannst du noch ein paar Namen nennen? Vielleicht kennen wir den einen oder anderen.
Genau, also konkret ist es Thomas Klupp, der 2009 den Roman Paradiso geschrieben. Der zweite kommt sicherlich bald. Und noch etwas bekannter ist vielleicht Moritz Rinke, ist ein großer deutscher Dramatiker, oder Benedikt Welz. der ja auch hin und wieder auf Bestsellerlisten auftaucht. Becks letzter Sommer war, glaube ich, sein Debüt. Das war damals sehr groß. Genau, so in der Regel. Aber der Kader ist insgesamt sehr, sehr groß. Also wir haben fast, glaube ich, 40, 50 Leute. Also es ist eine hohe Fluktuation dann auch an Leuten, also an konkret den Leuten, die da mitspielen. Ja.
Ja, wie sich das genau zusammenstellt und organisiert und gegen wen ihr spielt und ob es da ein Rahmenprogramm kultureller Art gibt oder nicht, das klären wir gleich alles. Noch ein bisschen Musik. Erstmal Hildegard Knef mit, ja, es muss ja was zu Büchern sein. Ich schreibe dir ein Buch im Hans Nieswand Remix und dann Beth Ditto mit I Wrote the Book. Bis gleich.
Wenn ich Mut hab, schreib ich dir ein Buch. Vielleicht kein Meister, viel mehr ein Versuch. Before you took a second look, remember I'm every trick in the book. I wrote the book. I wrote the book.
Der Schriftsteller Viktor Witte, seines Zeichens Autor und Schauspieldramaturg am Ulmer Theater, zu Gast im Herrengedeck. Gerade gehört haben wir eben Hildegard Knef und Beth Ditto. Warum? Weil es zum Schreiben passt. Jetzt meine Frage, wir waren bei der Autonama stehen geblieben. Ich schreibe ja auch mal ab und zu, vor allem Artikel für Fußballmagazine. Erfülle ich damit die Kriterien, in diese konkurrenzstarke Mannschaft berufen zu werden? Oder was fehlt mir noch?
Ja. Also wir haben montags immer so eine Art Trainingstermin oder nicht so eine Art. Wir treffen uns montags und trainieren bzw. spielen da in Berlin. Da kann man im Grunde, wenn man irgendwie schreibt, vorbeikommen. Also da könntest du auch, wenn du mal in Berlin bist, gerne vorbeikommen. Es gibt dann tatsächlich so eine Art offizielle Spiele und da ist das Kriterium schon, dass man eine eigenständige Publikation hat, also irgendeine Form von Buch, wo der eigene Name draufsteht und auch kein anderer Name oder ein Theaterstück, das aufgeführt wurde. Das ist dann sozusagen unser Kriterium für das Schriftstellertum.
Habe ich, bringe ich mit.
Alles klar.
Auf welcher Position spielst du denn, dass ich nicht zur Konkurrenz werde?
Ich spiele meistens irgendwie zentral, im zentralen Mittelfeld. Je nachdem, kommt immer sehr auf die Besetzung an, irgendwie auf der Doppel-6 oder ein bisschen vorgezogen auf der 10. Immer meistens irgendwo in der Mitte. Ich versuche manchmal unseren Coach zu überreden, dass ich auch ganz vorne reinrutsche. Aber da ich mit 28 tatsächlich der Zweitjüngste bin in der Mannschaft, muss ich die ganzen Löcher immer stopfen, die etwas älteren Kollegen dann reißen lassen. Deswegen kann ich mich da selten vorne reinstellen und auf Bälle warten.
Jetzt hast du gerade den Coach angesprochen, das heißt, ihr habt einen Trainer?
Genau, also der Frank Willmann ist das, der hat lange Zeit mitgespielt, spielt jetzt montags auch noch mit, da spielen wir nur auf Kleinfeld und auf Großfeld, wenn wir Spieler haben, hat er sich irgendwann, ich weiß gar nicht, wie es gekommen ist, er war irgendwann der Coach, hat er selber so ein bisschen eingeleitet.
Ganz schön schlau.
Ja, hat er gut gemacht.
Du hast aber auch eine Trainerlizenz, richtig?
Genau, ich habe eine Trainerlizenz, das ist eine C-Lizenz, also sozusagen die erste Lizenz, die man bekommt, ja.
Das heißt, der Frank Willmann muss sich keine Sorgen machen? Du hast keine Ambitionen?
Der Frank Willmann hat auf jeden Fall die nötige Autorität, um alle anderen Trainerambitionen klein zu halten. Nein, er muss sich keine Sorgen machen. Es ist auch so, dass wir auch zusammen manchmal entscheiden oder er sich ein paar Leute holt und mit denen bespricht. Das ist jetzt kein großer Van Gaal-Typ, der noch diktiert, wie wir spielen. Aber ja, um auf die Trainerlizenz zurückzukommen, das habe ich mal gemacht, weil es mich interessiert hat einfach. Tatsächlich auch so, weil ich irgendwie ja über Taktik und so weiter mal was hören wollte, was sich jenseits der Floskeln, die man auf so Sportseiten häufig liest, bewegt. Und das ist ganz interessant, das ist wirklich die unterste Lizenzstufe. Das sind 3 Wochenenden nur, aber man lernt tatsächlich eine ganze Menge an so Basics. Und das ja hat Spaß gemacht und ich habe sogar eine kleine, also eine E-Jugendmannschaft trainiert eine Zeit lang. Da ist natürlich mit so Taktik noch nicht so viel, weil wenn die so 9 Jahre alt sind, dann sollen die vor allem irgendwie spielen und Spaß haben. Aber das war eine coole Zeit, hat Spaß gemacht.
Trainiert denn die Autonama dann auch oder hat die nur einen Trainer? Weil ich stelle mir das gerade schwer vor, denn die Leute wohnen ja nicht alle in Berlin zum Beispiel.
Ja, also so ein richtiges Training gibt es im Moment nicht. Das Montags ist echt eher so, man macht 2 Mannschaften und spielt. Und der Trainer ist dann sozusagen der der den Kader auswählt und dann auch die Aufstellung macht. Das ist einfach gut, einen zu haben, der das sagt, weil Autoren sind ja manchmal auch sehr eigen und haben ein nicht ganz so kleines Ego und dann ist es gut, dass einer sagt, so, wir machen das so. Auftritte und so. Es gibt manchmal in Vorbereitung auf Spiele oder auf Turniere, gab es schon so kleine Trainingslager oder kleine Einheiten, wo man dann mal ein bisschen ernsthafter versucht, sich vorzubereiten, ja.
Nationalmannschaft klingt ja erstmal immer ganz großartig. Also ich finde es auch toll, dass es eine Autoren-Nationalmannschaft gibt. Aber wie groß ist denn euer spielerisches Niveau jetzt im Ernst? In welcher Liga könntet ihr um die Meisterschaft mitspielen?
Also das Niveau, dadurch, dass es so fast 40 Leute gibt, die irgendwie dabei sind, schwankt sehr, sehr stark. Also wir haben zum Beispiel einen Spieler, der war B-Jugend-Bundesligameister. Dann gibt es Leute, die haben eigentlich erst mit der Autonahme angefangen, Fußball zu spielen, sodass es einen großen Unterschied gibt. Wenn wir jetzt in Bestaufstellung auflaufen, könnten wir, ich weiß nicht, die Ligen heißen in den Bundesländern immer anders, also so ja, es wäre schon eher Kreisklasse wahrscheinlich, Kreisliga eventuell, wenn wir uns richtig Mühe geben. Aber das ist fußballerisch nach oben hin, dann hat das schon Grenzen. Also wir sind in erster Linie Autoren und in zweiter Linie Fußballspieler.
Aber dann nehmen wir wenigstens die Kreisliga A.
Dann nehmen wir doch die Kreisliga A, ja doch, da könnten wir um die Meisterschaft mitspielen.
Gegen wen spielt ihr denn und wo?
Also in Berlin gibt es viele so Kulturmannschaften. Wir haben mal gegen die Taz, also gegen die Zeitung zum Beispiel gespielt. Es gibt von den Grünen, von der Partei eine Fußballmannschaft auch in Berlin. Das ist so ein bisschen so eine Hassliebe zwischen uns. Wir spielen sehr oft gegeneinander, dann auch immer oder oft sehr ehrgeizig. Und es gibt aber auch Autoren-Nationalmannschaften in anderen Ländern. Zuletzt haben wir in Paris gespielt gegen Frankreich. Das war ein sehr schönes Spiel, das wir auch gewonnen haben, 2-1. Wobei das, also die Franzosen hatten sich neu formiert, das heißt, das war insofern ein guter Schachzug von uns. Wir haben sie nämlich animiert, eine Mannschaft zu gründen, dann haben sie neu gegründet und dann haben wir erstmal eingespielt, wir sind sie geschlagen in Frankreich. Und genau so ist es ein Mix aus solchen, eben wie ich vorhin sagte, mehr oder weniger offiziellen Spielen gegen andere Nationalmannschaften und dann ja eher so freizeitmäßig gegen andere Hobbytruppen.
Aber du hast vorhin schon auch mal ein Turnier erwähnt. Also darf ich mir das schon so vorstellen, dass es in vielen Ländern eine Autoren-Nationalmannschaft gibt und dann vielleicht sogar eine EM oder WM? Mhm. Oder gibt es einen nationalen Liga-Betrieb, dass zum Beispiel Städte Autorenmannschaften stellen, die dann gegen andere Städte spielen?
Also es gab, ich weiß nicht ganz genau, wie viel es gibt, es dürften 8, 9, vielleicht sogar 10 Autorenmannschaften sein, die es gibt, also Nationalmannschaften. Und es gab auch mal ein Turnier, das als EM das EM genannt wurde, gab es 2 oder 3 Mal. Einmal hat es die deutsche Mannschaft auch gewonnen, da war ich aber noch nicht dabei. Und ich weiß nicht genau, warum es jetzt diese Turniere mit dieser Bezeichnung nicht mehr gibt. Wir hatten zuletzt auch ein Turnier auf Zypern, was von der türkischen Autoren-Nationalmannschaft organisiert wurde. Da war es einfach ein Turniermodus mit 8 Mannschaften. Das hätte man auch irgendwie EM oder so nennen können, haben wir aber nicht gemacht. Genau, da gibt es immer solche Turniere. Es gibt jetzt keinen, also einen Ligabetrieb oder so gibt es im Moment nicht.
Und wie organisiert ihr dann die Spiele oder Reisen? Macht das für euch der DFB zum Beispiel, wenn ihr da der Kulturstiftung angeschlossen seid?
Nee, wir organisieren das selber. Das übernehmen dann immer 1, 2, 3 Leute aus der Mannschaft. Und die Kulturstiftung fördert die Reisen, also zahlt dann die Reisekosten eventuell oder nicht, ja, zahlt die Reisekosten, die Unterkunft. Und angeschlossen an diese Spiele ist auch immer irgendeine Leseveranstaltung, weil wir nicht nur spielen, sondern auch lesen. Also der Gedanke dahinter ist einfach ein kultureller Austausch. Und genau, die Organisation übernehmen aber dann konkret meistens wir selber.
Und wer zahlt das? Ist da die Kulturstiftung dann wenigstens mit an Bord?
Genau, das macht die Kulturstiftung, zumindest bei den offiziellen Spielen, die Reisekosten, die Unterkunft. Für andere Spiele haben wir aber auch eine Mannschaftskasse. Es gab zum Beispiel zuletzt eine Publikation von den Autoren, das habe ich auch noch ganz vergessen zu sagen. Also es gibt 2 Publikationen der Autoren-Nationalmannschaft. Und die letzte, man muss ein Spiel auch lesen können, heißt die. Das ist ein ganz interessantes Projekt. Da hat immer einer von uns ein Heimspiel von Borussia Dortmund quasi sich angeschaut, begleitet und dann hinterher darüber geschrieben mit so einer Kolumnenart. Und das Buch ist dann rausgekommen und das war die letzte Saison von Jürgen Klopp und ist bei den BVB-Fans total gut aufgenommen worden. Das heißt zum Beispiel, da gibt es über die Verkaufszahlen einfach auch eine mittlerweile ganz gut gefüllte Mannschaftskasse, mit der wir dann auch ab und zu mal solche Reisen und sowas finanzieren.
Aber sonst müsst ihr euch immer frei nehmen, tatsächlich. Also klar sind viele freie Schriftsteller oder so dabei, aber.
Ja, also genau, ist jetzt, ja, die jetzt einen festen Job noch haben, müssen dann irgendwie gucken. Aber die meisten sind tatsächlich freischaffend, sodass man sich das ganz gut freischaffen kann, dann die Zeit.
Über Länderspiele, das Rahmenprogramm und Einlaufkinder. Dazu möchte ich auch was wissen. Reden wir gleich. Vorher hören wir Go Go Penguin mit All Res. Victor Witte und die Autoren-Nationalmannschaft im Herrengedeck Fußballkultur mit Musik auf eurem Lieblingssender Radio Free FM. Victor, ich habe das gesagt, ich stelle dir eine Frage zu Einlaufkindern.
Jawohl.
Wenn ihr ein Länderspiel habt, zum Beispiel in, ich glaube, Norwegen hat eine Autoren-Nationalmannschaft.
Mhm, auch, genau.
Lauft ihr da so richtig klassisch ein, wenn ihr kommt? Also wenn ihr von der DFB-Kulturstiftung also wir gehen von einem offiziellen Spiel aus, die DFB-Kulturstiftung ist mit im Boot, habt ihr dann Trikots, Einlaufkinder, Wimpeltausch, Nationalhymne, wie muss ich mir das vorstellen? Und wer pfeift eigentlich diese Spiele, wer leitet die?
Ja, also es ist so, es wird so behauptet, es gibt so genau von allem so ein bisschen was. Kinder, Einlaufkinder hatten wir oder hatte ich noch nicht, gab es glaube ich auch noch nicht. Aber wir haben schon ein einheitliches Trikot, auf dem auch Kulturstiftung draufsteht. Das ist ja das aktuelle Trikot der deutschen Nationalmannschaft, eben mit diesem Kulturstiftungsaufdruck. Und es wird hin und wieder schon auch eine Nationalhymne gespielt, also die deutsche Nationalhymne für uns. Das Lustigste war eigentlich, wir haben mal in Augsburg gespielt, waren da an der Schule, haben so Workshops für Kinder gegeben, für die Schüler gegeben und haben hinterher gegen die Lehrer gespielt und dann hat die Schulkapelle die deutsche Nationalmannschaft gespielt und das war so herrlich schief. Das ist ganz witzig. Also hatte mal so ein, ja, mit so ein bisschen einem Augenzwinkern haben wir so diese offiziellen Sachen auch. Und es gibt schon immer irgendwie einen Schiedsrichter, das sind dann jetzt auch nicht Profis oder in den seltensten Fällen, aber die Heimmannschaft organisiert in der Regel auch einen Schiedsrichter.
Einen neutralen Autoren.
Genau, einen neutralen Autor.
Wie viele Zuschauer habt ihr denn?
Je nachdem, wie viel wir mitbringen. Also sozusagen das Interesse an den Spielen, es sind wirklich dann eher irgendwie dadurch, dass es eingebettet ist in kulturelle Veranstaltungen, weiß ich nicht, wenn wir auf der kommenden Frankfurter Buchmesse spielen, haben wir das Rückspiel gegen Frankreich zum Beispiel, weil Frankreich da auch das Gastland ist der Buchmesse. Da werden sicherlich ein paar auch kommen, die zugucken. Aber es ist jetzt nicht kein übermäßig großes Publikum. Also zu unseren Lesungen kommen meistens mehr als zu den Spielen. Und da zu Lesungen sowieso immer nicht ganz so viele Leute kommen, weiß man, dass bei den Spielen dann auch nicht so viele da sind.
Aber ich habe gesehen, ihr kombiniert es ja teilweise auch. Ich meine mich zu erinnern, dass es am Millerntor war, wo mal ein Spiel war und hinterher die Nationalspieler sozusagen, die Autoren, in Leseboxen oder in Leseecken gingen und da dem interessierten Fußballpublikum noch gelesen haben. Ist da immer ein Rahmenprogramm dann dabei?
Da ist, also bei den offizielleren Spielen, ja, da ist immer ein Rahmenprogramm dabei, weil eben der erste Gedanke ist, dass es um Kultur geht, das ist die Kulturstiftung. Und da sind immer irgendwelche Formen von Lesungen damit verbunden, ja, auf jeden Fall. Diese Spiele in Berlin, das ist dann manchmal auch einfach nur Kicken, ohne dass das dann hinterher noch gelesen wird. Aber eigentlich ist der Gedanke schon, dass es dieses Rahmenprogramm gibt. Das ist fester Bestandteil der unserer Spiele.
Lass uns nochmal den Bogen schlagen zu dem Grund, warum du überhaupt mitspielen kannst, nämlich deinem Buch.
Ja.
Hast du literarische Vorbilder?
Ja, es sind vor allem die Amerikaner, also US-Amerikaner. Jetzt konkret bei dem Buch wurde ich sehr beeinflusst von Bret Easton Ellis, der vor allem American Psycho geschrieben hat. Wer das Buch nicht kennt, kennt vielleicht den Film mit Christian Bale, heißt er, genau. Dem Schauspieler, der hat mich da sehr beeinflusst und auch sonst, ich ja, habe jetzt gar nicht so groß nachgedacht, warum das immer die Amerikaner sind, aber irgendwie so Jonathan Franzen, David Foster Wallace, also es sind immer so größere amerikanische Autoren, die mich irgendwie beeindrucken und dann auch im Schreiben beeinflussen, ja.
Ich frage deshalb, weil ich mir überlegt habe, ob da auch Fußballautoren oder Fußballstücke dabei sind, die dich irgendwie beeinflusst haben oder die bei dir haften geblieben sind.
Das ist ganz interessant, weil es so große Fußballerzählungen in Romanform oder so kenne ich also deutschsprachig zumindest kaum. Oder wenn ich es vergleiche mit eben mit den Amerikanern, die eine andere Tradition haben, was ihren Sport betrifft, also wo Baseball häufig vorkommt. Gab zuletzt auch schon ein bisschen ein paar Jahre her, aber die Kunst des Feldspiels, ein Roman, der am College spielt und wo es um ein großes Baseball-Talent geht. Und da kenne ich gar nicht so ein deutsches Pendant, wo ich irgendwie denke, Gott, das ist so ein großer Roman über den Sport, den ich jetzt lesen muss oder der mich groß beeindruckt. Deswegen habe ich da gar keine Texte, die mir speziell auf Fußball bezogen einfallen.
Dann lass uns mal ins Theater gehen. Wie sieht's denn da aus mit deinen Vorbildern?
Also Theaterautoren oder generell die Theatermacher?
Generell. Oder gerne auch beides.
Also da bin ich bin schon ein Fan, kann man sagen, von der Berliner Schaubühne jetzt und unter Ostermeier, die ein sehr, sehr prägnantes, sehr gegenwärtiges Theater machen. Da man sieht auch im Publikum, das sind sehr viele junge Leute. Theater ist ja nicht selten so, dass im Publikum das Durchschnittsalter doch recht hoch ist. Und Autoren gibt's jede Menge. Also da sind's, da gibt es viele englischsprachige Autoren, vielleicht Sarah Kane, um mal einen Namen zu nennen, die zwar nicht mehr lebt, aber die sehr prägnante Texte geschrieben hat. Irgendwie lande ich doch immer wieder in der englischen Sprache, merke ich gerade, bei Vorbildern oder bei Sachen, die mir gefallen.
Darf das Ulmer Publikum damit rechnen, dass du jetzt den Fußball auf die Theaterbühne bringst?
ja, natürlich. Nein, also ich habe da keine konkreten Vorhaben. Es gab ja zur EM eine Veranstaltung, da warst du ja auch dabei am Ulmer Theater. Theater Ulm. Hoffentlich hat das der Intendant jetzt nicht gehört. Theater Ulm heißt es.
Der hört nichts.
ja. Nicht, dass es jemand auf Facebook postet und dann sieht er es doch. Aber so sozusagen richtig als Theaterstück habe ich da nichts vor, beziehungsweise das Ding ist, also weil ich schreibe und Fußball mag, schon oft darüber nachgedacht habe, kann ich nicht mal einen Text schreiben, in dem Fußball vorkommt. Und ich habe immer das Problem, dass es mir ganz schwer fällt, eine Sprache dafür zu finden. Wenn ich zum Beispiel ein Spiel beschreibe, sagen wir vielleicht sogar aus der Sicht eines Spielers, verfalle ich ganz schnell in diese typische Fußballersprache. Also die Sprache, die man beim Spielen auf dem Platz benutzt, ist ja alles andere als literarisch. Das sind ja eigentlich nur Kommandos irgendwie. Spiel her, Lauf, Hintermann und so weiter, was man alles so kennt. Und das fällt mir ganz schwer, aus diesen Sprachmustern rauszukommen beim Schreiben. Und genauso ist es auch beim Schreiben über Fußball, wenn ich Texte über Fußball lese, Spielberichte oder so, die haben so eine wahnsinnig vorgefertigte und floskelhafte Sprache oft. Dass es mir bis jetzt noch nicht gelungen ist, irgendwie einen literarischen Zugriff, also rein sprachlich zu finden auf diesen Stoff. Aber ich werde es immer weiter versuchen, vielleicht klappt es irgendwann.
Machen wir mal noch zwei anspruchsvolle Fragen zum Ende.
Okay.
wenn du jetzt deine Arbeit, die du leistest, auf der einen Seite nimmst und auf der anderen Seite den Fußball, mit welchem Fußballer lässt sich denn dein Wirken am ehesten vergleichen?
Also wenn ich vielleicht einmal nur fußballerisch mich vergleichen würde, natürlich auf einem sehr viel niedrigeren Niveau, würde ich mich als eine Mischung aus Javi Martinez und Thomas Müller vielleicht bezeichnen, auch von der Physiognomie her, also weil es ja so lange Spieler. Weil ich schlage vielleicht auch gleich den Bogen zur Literatur. Also gerade Javi Martinez ist ja einer der vor allem in dieser Triple-Saison 2013 im Mittelfeld wahnsinnig viel Raum abgedeckt hat. Also er hat der Schweinsteiger den Rücken extrem freigehalten und wahnsinnig gut antizipiert und war, glaube ich, so in diesem Zentrum echt ein wichtiger Bestandteil. Thomas Müller irgendwie so das Pendant vorne. Keiner, der den Raum abdeckt, sondern der den Raum aufreißt als offensiver Spieler, also der für Überraschungsmomente sorgt. Und das klingt irgendwie auch für einen Autor nicht schlecht, jemand, der sozusagen den Raum, also das Handwerk beherrscht, die Grundlagen und gleichzeitig aber für unheimliche Überraschungsmomente beim Leser sorgt.
Victor, zum Abschluss würde mich interessieren, mit welchem anderen Kulturschaffenden würdest du denn gern mal auf dem Platz stehen?
Ach, das Schöne ist tatsächlich, dass ich mit vielen schon auf dem Platz stehe, was einfach auch gute Freunde von mir sind. Also da habe ich jetzt tatsächlich gar nicht den großen Wunsch. Mir fallen manchmal, aber da möchte ich jetzt keine Namen nennen, mir fallen manchmal Autoren auch, also man liest manchmal so Autoren und dann tauchen die vielleicht viele Medien auf. Ich meine jetzt gar keine deutschen Kollegen, auch vielleicht andere. Und ich kriege manchmal so einen Überdruss und lese so Bücher und denke, warum hat der jetzt so viel Aufmerksamkeit oder nicht? Und dann wünsche ich sie mir manchmal als Gegner in der gegnerischen Mannschaft. Aber ich bin eigentlich total fairer Spieler, also ich drehe eigentlich niemanden um.
Okay. Victor, es ist schön, dass du heute Abend dir die Zeit genommen hast, dich vom Theater loszueisen und von deiner Arbeit.
Ja.
Und uns eine Stunde von dir, deiner Arbeit und der Autoren-Nationalmannschaft zu berichten. Wenn euch die Sendung besonders gut gefallen hat, könnt ihr die natürlich nachhören. Schaltet sie ein unter www.freefm.de/programm/herrengedeckt. Dort gibt es alle Sendungen als Podcasts, genauso unter herrengedeckt.blogspot.de. Wir hören uns dann wieder in 14 Tagen. Das ist der 25. Dezember, Weihnachten. Und ich denke mal, da wird es dann auch ein wenig weihnachtlich zum Abschluss des Jahres. Jetzt hören wir noch die Oliver Onions mit Fantasy und die bringen euch in den Abend und dann startet ihr bitte gut in die kommende Woche.
Ja, vielen Dank. Ciao.
Macht's gut. Ciao auch von mir. Fantasy.
Each day I had to say what I felt, girl. So listen now. Into love, the God. Into fear, the flame. Into burn, the crowd that has a name.
Kerngedeckt.
Das Größte, was es gibt in Deutschland mit Andreas Kulik.
Andreas Kulik.
Andreas Kulik.
Andreas Kulik.
Mit Andreas Kulik.
Kerngedeckt auf Radio Free FM.